ARD.
Ich habe keine Schreibroutine, ich habe ein Kind. Das sorgt dafür, dass ich keine Routine habe. Ich finde es immer sehr interessant und amüsant, wenn die Menschen sagen, ich schreibe nur bei Sonnenaufgang oder ich schreibe nur in der Karibik, sagte ja mal jemand. Also da denke ich mir immer, ja, keine Care-Arbeit einfach. Also keine Kinder, keine Familie, die man versorgen muss. Das ist ein Luxus.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Wann wart ihr zuletzt am Bahnhof? Ja, bei mir ist das noch gar nicht so lange her. Vor 2 Tagen nämlich erst bin ich wieder zurückgekommen von einem Besuch im Ruhrgebiet bei meiner Familie. Ich bin am Berliner Hauptbahnhof angekommen und die Reaktion war wie immer, ich wollte einfach schnell wieder weg. Und so ist das ja meistens, wenn man irgendwo am Bahnhof ankommt. Man will einfach schnell nach Hause oder schnell an den Ort, wo die Familie wartet, die Freunde warten, wo der Urlaub wartet. Aber Stefan hat sich länger aufgehalten, nämlich am Wiener Hauptbahnhof. Da hat er sich mit der Autorin Susanne Gregor getroffen. Warum da?
Ja, weil der Ort symbolisch für Kommen und Gehen steht. Du hast es ja schon angesprochen, es ist ein Transitort und er spielt auch eine Rolle in Susanne Gregors Roman Halbe Leben, jetzt gerade erschienen. Und hier kommt ihre Protagonistin Paulina mit ihrem jüngeren Sohn an. Von hier aus starten sie eine Shoppingtour durch Wien, um Paulinas schlechtes Gewissen zu beruhigen. Und der Ort, der passte auch zu Susanne Gregor. Die ist nämlich als 9-Jährige von der Slowakei nach Oberösterreich gezogen, um in Österreich ein neues Leben zu beginnen.
Halbe Leben. Also allein der Titel macht mich ja schon neugierig. Und wie dann ein neues Leben daraus wird, erst recht. Also zunächst mal, wer ist denn Susanne Gregor? Ich kenne die gar nicht.
Ja, sie ist als Susanna Gregorova in Žilina in der Slowakei geboren, in einer Industriestadt, ist dann nach Oberösterreich in ein Dorf gezogen und inzwischen wird sie auf Wikipedia als österreichische Autorin geführt. Aber sie hat mir erzählt, dass sie ihren eingedeutschen Namen eher wieder gegen ihren slowakischen eintauschen würde. Warum? Das erzählt sie gleich selbst. Ihr Thema in ihren Romanen, das ist eigentlich immer die Zerrissenheit des Individuums, das sich entscheiden muss und oft gar nicht entscheiden kann. Davon erzählt sie zum Beispiel in Territorien. Dafür hat sie den Exil-Literaturpreis der Buch Wien bekommt. Da muss sich eine schwangere Wiener Uni-Dozentin zwischen Wien und Nicaragua entscheiden. Und Susanne Gregor selbst unterrichtet übrigens auch ein paar Tage pro Woche Deutsch an der Uni Wien. Ja, und sie mischt sich, wie auch schon ihr Schriftstellerkollege Michal Chvorecký in ihrer alten Heimat ein. In der Slowakei, da führt ja eine rechtsextreme Kulturministerin derzeit einen Kulturkampf gegen alles Liberale, tauscht da Köpfe aus, besetzt Kulturspitzenposten mit Leuten, die keine Ahnung haben, etwa ihrer Nachbarin, Hauptsache loyal, Hauptsache nationalgesinnt. Und den bekannten Schriftsteller Michal Chvorecký hat die Ministerin besonders auf dem Kieker, weil er Unterschriften für den Rücktritt der Ministerin gesammelt hat. Und mittlerweile hat er seinen Job beim Goethe-Institut Bratislava aufgegeben und ist in die Lokalpolitik gegangen. Und Susanne Gregor, die glaubt, dass die Kulturschaffenden den Impuls für Veränderungen in der Slowakei geben können.
Na, sehr engagiert. Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Sehr wichtig auch, dass es diese Menschen gibt. Aber nochmal zum Buch, Stefan. Worum geht's denn jetzt in Halbe Leben?
Ja, sie greift ein sehr relevantes, aber leises Thema, wie sie sagt, auf, nämlich Pflegerinnen aus Osteuropa. Hier Paulina, eine alleinerziehende Mutter von 2 pubertierenden Jungs aus der Slowakei. Eigentlich ist sie Krankenschwester, bringt zu wenig Geld. Sie kommt also als Pflegerin in eine Familie in Oberösterreich. Da ist die alte, einst sehr taffe Mutter, die nach einem Schlaganfall Pflege braucht. Da ist die Tochter Clara, die als Architektin durchstartet. Ohne sie geht nichts in der Firma. Da ist der schwache, nur an seinen Naturfotos interessierte Mann und die Teenie-Tochter. Und Paulina und der Pole Radek teilen sich die Pflege, 2 Wochen sie, 2 Wochen er. Aber klar ist, ohne Paulina geht nichts mehr. Sie wird sozusagen zur Familienmanagerin und ihr eigenes Leben zu Hause läuft aus dem Ruder. Der jüngere Sohn wird zum Bettnässer, der ältere entfremdet sich von ihr, Ex und Schwiegermutter machen ihr Vorwürfe, die halben Leben, die passen nicht mehr zusammen. Es gibt dann auch einen dramatischen Showdown und Susanne Gregor schreibt all das sehr, sehr fein, beobachtet sehr präzise, wie sich die Beziehungen in dieser erweiterten, ich sag mal, Familienaufstellung verändern. Da steckt auch politisch ganz viel drin. Ost-West, Arm-Reich, Dienen und Herrschen, Europäer erster und zweiter Klasse. Also von mir kriegt halbe Leben deshalb 5 Sterne.
Wow, das sind ja schon mal ganz schön viele Vorschusslorbeeren. Dann hören wir mal, was du und Susanne Gregor am Wiener Hauptbahnhof miteinander zu bequatschen habt.
Hallo, ich bin Stefan.
Grüß Gott. Gut, dass Sie mir das Foto geschickt haben, weil, also du, weil ich stand da drüben beim.
Okay, alles klar.
Du standest hier und dann hätten wir beide gewartet.
Okay, passt. Gut, super. Ja, toll. Wollen wir es einfach hier vor der Anzeigentafel machen?
Achtung, eine Information für Reisende. Derzeit ist kein Zug blockiert zwischen Wiesbaden und Helmstedt.
Können wir schauen. Jetzt stehen wir erstmal vor der Anzeigentafel. Ich habe gesehen, vor ungefähr einer Stunde ist ein Zug gefahren nach Bratislava Petržalka. Da. Ja. Jetzt fährt demnächst auch wieder einer, genau. 14.15 Uhr.
Genau.
Der Hauptbahnhof, das wäre auch so ein Umschlagplatz für Pflegerinnen?
Ja, ich nehme an, aber normalerweise werden die gefahren. Die reisen normalerweise nicht selbst an, sondern wenn die über eine Agentur sind, dann haben die so eine Art Sammeltaxi. Weil ansonsten ist die Verbindung wirklich langsam. Also da verliert man so viel Zeit. Wir fahren oft nach Banská Bystrica, dort wohnt unsere Familie. Also wir fahren immer mit dem Auto, mit den Zügen, weil die Verbindungen in der Slowakei nicht besonders gut sind, wird es doppelt so lang dauern. Und bei den Pflegerinnen zählt halt wirklich jede Minute eigentlich. Die können nicht so viel unterwegs sein, so lang unterwegs sein.
Dennoch, Hauptbahnhof, hier treffen sich viele Reisende, hier ist ein Kommen und Gehen, Ankommen und Wegfahren. Und im Roman spielt ja der Hauptbahnhof auch eine Rolle, als nämlich Paulina mit einem ihrer Söhne hier hinfährt nach Wien, um sozusagen ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen und mit ihm shoppen zu gehen. Welche Rolle spielte diese Szene in dem Buch?
Das ist eine der Szenen, an der deutlich wird, was für ein Graben eigentlich entsteht, schön langsam zwischen ihr und ihren Kindern. Und dass das doch nicht so geht, wie sie sich anfangs gedacht hat, dass sie ein bisschen die Verbindung verliert zu ihren Kindern, dass die Beziehung anders wird. Und sie versucht es noch gut zu machen, aber merkt schön langsam, dass sie die verlorene Zeit eigentlich mit nichts gut machen kann.
Deswegen auch halbes Leben. Also die Story geht ja so, Paulina ist eigentlich eine Krankenschwester aus der Slowakei. Sie ist alleinerziehend mit 2 Söhnen und sie tritt eine Stelle an als Pflegerin 2 Wochen im Monat. Deswegen das halbe Leben, oder?
Genau, deswegen die halben Leben, also im Plural, weil eigentlich beide Frauen in diesem Buch nur so halbe Leben führen.
Ja, welche beiden?
Also Paulina und die Pflegerin und Clara, die Oberösterreicherin, deren Mutter einen Schlaganfall hatte und die Hilfe braucht, um ihre Mutter zu versorgen und eben Paulina anheuert. Aber natürlich besonders Paulina hat 2 halbe Leben, die, wie sie immer mehr draufkommt im Laufe der Geschichte, kein Ganzes ergeben.
Man könnte ja auch sagen, es ist ein Doppelleben, aber es ist eher 2 halbe, ne?
Es ist unbedingt 2 halbe, weil ein Doppelleben wäre es, wenn die 2 einander nicht beeinflussen. Aber das ist ja eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also die Paulina nimmt ja etwas mit, wenn sie nach Österreich kommt. Die nimmt ja ihr schlechtes Gewissen mit und nimmt im Kopf ihre Kinder mit und nimmt ihre Herkunft, ihre Sozialisierung mit. Die nimmt ihre eigene Erfahrung mit, ihre eigenen Eltern gepflegt zu haben. Und umgekehrt nimmt sie auch was mit, wenn sie dann in die Slowakei fährt. Dann nimmt sie diese Eindrücke dieses anderen Lebens mit und auch so ein bisschen die Privilegien, die sie dort gesehen hat, die gelebt werden, die sie so in ihrem Leben nicht hat oder nicht kennt. Und so nimmt sie in beide Leben immer etwas mit aus dem anderen und das ergibt dann dieses Rezept für die Katastrophe eigentlich.
Ja, so richtig glücklich ist ja niemand. Wobei, ich fand ja interessant, eigentlich ist es ja Paulina, die dieser Familie rund um Clara ein Funktionieren in Anführungsstrichen ermöglicht. Also sie managt quasi zwei Familien, wenn man so will, oder? Also eigentlich wäre es doch ein Doppelleben.
Nein, weil sie ja jeweils zwei Wochen ihre Familie nicht managt, sondern dieses Management abgeben muss an ihre Schwiegermutter, was ja auch nicht ideal ist. Also sie kann nicht überall gleichzeitig sein und das ist ja dann auch letztendlich ihr Problem, dass sie beide Verantwortungen mitträgt, jeweils auch im anderen Leben und aber nicht gleichzeitig in Österreich das Geld verdienen kann, das sie braucht und gleichzeitig ihre Kinder versorgen kann, so wie sie es möchte.
Der Roman fängt ja an, das ist eigentlich so, wie wenn man einen Witz so erzählt, dass man die Pointe zuerst erzählt. Also Clara stürzt ab beim Wandern mit Paulina. Man kann es aber auch lesen wie einen nicht ganz zufälligen Unfall, weil sich ja bei ihr mittlerweile auch sehr viel angestaut hat. Was ist da passiert?
Naja, ich will jetzt das Ende auch nicht vornehmen, keine Spoiler, aber ich wollte am Anfang klarstellen, es gab einen Tod. Und dann die Geschichte von hinten aufrollen, und zwar deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann genauer auf die Details eingehen kann und man aber schon im Blick hat, wie es endet. Und so hat der Leser nicht den Fokus darauf, wie geht die Geschichte weiter, sondern warum ist das passiert, was passiert ist. Und was mir bei diesem Roman sehr wichtig war, waren eben das, was zwischen den Zeilen gesagt wird oder das, was nicht gesagt wird. Und es geht weniger darum, was die handelnden Personen sagen, sondern wie sie es sagen. Und es geht weniger darum, was sie tun, sondern wie sie es tun. Es geht um Zwischentöne, um ganz leise Missverständnisse. Und ich finde, dass man besser darauf fokussieren kann, wenn man das Ende quasi vorwegnimmt.
Es sind in der Tat Zwischentöne. Es ist auch nicht so klar, sind das jetzt eigentlich starke Frauen? Ist Paulina eine starke Frau? Auf der einen Seite könnte man ja sagen, ja klar, sie schmeißt den Laden. Ohne sie wäre diese oberösterreichische Familie völlig verloren. Auf der anderen Seite gibt es ja auch bei ihr ein Scheitern. Und umgekehrt ist ja die Frau, die sie pflegt, auch eine ziemlich taffe Frau. Und die Tochter auf ihre Art ja auch als Architektin. Also kann man auch nicht so klar sagen, oder? Schwarz-Weiß, das sind die starken Frauen und die, sage ich mal, ziemlich schwachen Männer.
Naja, es ist so eine Grundsatzfrage, was ist eine starke Frau? Also ist eine starke Frau die, die alles schmeißt? Da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen. Ist eine starke Frau die, die ausspricht, wie es ihr geht? Oder ist eine starke Frau die, die aushält und eine schwache, die die nicht aushält? Also ich glaube, sie sind alle drei Frauen, an die Bedürfnisse herangetragen werden von außen, die sie versuchen auf irgendeine Art zu meistern. Und die Clara, indem sie delegiert, weil sie es sich leisten kann. Und die Paulina kann sich eben das nicht leisten. Also Paulina ist die, die einspringt. Und klar sind sie alle auf ihre Art stark, aber wie gesagt, also Frauen sind stark, würde ich mal sagen, alle miteinander.
Gut, reden wir mal über die Männer. Wie sind die denn?
Ja, die Männer sind in diesem Roman wirklich so mehr oder weniger Kulisse. Und das ist nicht etwas, was ich bewusst entschieden habe, sondern was sich bei der Erzählung einfach so ergeben hat, weil ich glaube, das ist leider auch die Realität, dass wenn es um die Pflege von Familienangehörigen geht, egal ob es die Kinder sind oder die kranken Eltern, die Frauen sind leider immer noch in der ersten Reihe und kommen immer als Erste dran. Und das ist in der Slowakei genauso wie in Oberösterreich.
Es ist ja auch so, dass, klar, sie macht die Care-Arbeit, aber dazu wird sie ja gezwungen von den Männern.
Ja, genau. Also es stellt sich gar nicht die Frage eigentlich. Die Männer verhalten sich so, wie sie sich verhalten. Die werden nicht zur Verantwortung gezogen. Eigentlich keiner von ihnen. Die Frauen haben sich damit arrangiert und versuchen das so gut wie möglich zu organisieren und zu versorgen.
Sie bringt ja ein sehr großes Opfer. Nämlich das Wohlbefinden ihrer eigenen Familie. Damit ist sie ja nicht allein. Also Paulina steht ja für ganz, ganz viele Menschen aus Osteuropa nicht nur aus der Slowakei, sondern auch aus anderen osteuropäischen Ländern, die im Westen, in Anführungsstrichen, also Österreich, Deutschland etc., diese Pflegearbeit übernehmen. Ich habe mal gegoogelt im Vorfeld unseres Gesprächs, wie viele Agenturen es eigentlich allein in Wien gibt. Und das ist ja Wahnsinn, wer da alles kommt. Und auch sehr spezialisiert, ne, auf bestimmte Länder. Slowakinnen, muss man sagen. Ja. Es gibt auch Moldau-Frauen und so weiter, Bulgarien etc. etc. Warum war dir das Thema wichtig?
Es war mir aus wirklich vielen Gründen wichtig, aber es ist ein Thema, über das ich lange Zeit nachgedacht habe, aber gar nicht im literarischen Sinne, sondern einfach menschlich darüber nachgedacht habe, was das eigentlich bedeutet, so zu leben und zwischen zwei Ländern zu leben, zwischen diesen zwei Ländern zu leben, ist etwas, was ich sehr gut kenne. Und als wir nach Österreich gezogen sind, sind wir nach Oberösterreich gezogen, also eben aufs Land und genau in diese Gegend, die ich da beschreibe. Das heißt, das ist so eine Kluft eigentlich, dieses Hin- und Herreisen und beide Kulturen irgendwie bedienen können, ist etwas, was ich sehr gut kenne. Also da wusste ich, dass ich den Roman von dieser Seite gut atmosphärisch durchleuchten kann. Und das Thema Altenpflege oder Krankenpflege, das ist eigentlich ein sehr leises Thema. Ich höre nicht wahnsinnig viele Diskussionen drüber. Ich höre, dass kein Politiker als Thema wirklich ansprechen. Und dabei ist es eigentlich so, dass diese Osteuropäerinnen ja doch einen beträchtlichen Teil des Gesundheitssystems mittragen. Das Thema war kurz mal aktuell während Corona, als die auf der einen oder anderen Seite stecken blieben. Und dann, als die Grenzen wieder offen waren, ist das Thema wieder so in der Versenkung verschwunden. Man sieht diese Personen ja auch nicht unbedingt mit freiem Auge. Man kann die ja jetzt nicht sagen, oh ja, der halbe Bahnhof ist hier voll von ihnen. Das kann man ja nicht sehen. Deswegen, es ist ein sehr leises Thema und ein Thema, das ich auch literarisch nicht so oft behandelt gesehen habe. Und dann kam noch dazu, dass in den letzten 7 Jahren 3 meiner Großeltern gestorben sind, nacheinander. Und ich so ein bisschen auch beobachtet habe, wie meine Eltern damit umgehen. Die wurden alle selbst gepflegt, also meine Großeltern, weil das in der Slowakei doch noch das dominierende Modell ist, selber zu pflegen, die Eltern selber zu pflegen. Und ja, so kamen all diese Themen irgendwie zusammen und dann stand in meinem Kopf die Geschichte.
Also die Pendelei kenne ich auch. Ich bin auch 2 Wochen immer in Berlin und 2 Wochen in Wien. Und ich habe auch schon manchmal gedacht, eigentlich ist das eine sehr osteuropäische Geschichte, ja, mit den vielen Pendlern, die ja gerade auch nach Wien immer pendeln. Ja. Es gibt hier so viele Ungarn, die in der Gastronomie arbeiten, ja, oder, keine Ahnung, als Busfahrer bei uns an der Tankstelle. Das ist auch ein Ungar aus Sopron oder aus der Slowakei oder Tschechien oder. Also das ist eigentlich ein völlig normaler Zustand. Und doch gibt es ja auch sowas, das beschreibst du auch in dem Roman, Europäer zweiter Klasse.
Ja, und du hast es jetzt auch so gut gesagt. Sie kommen, um Kellner zu sein, um an der Tankstelle zu arbeiten, um zu pflegen. Sie kommen für dienende Rollen. Sie kommen, um als Europäer zweiter Klasse den Europäern erster Klasse zu dienen. Und das ist etwas, das ist so selbstverständlich. Das nimmt man hier so selbstverständlich wahr und auch so eigentlich als Gelegenheit, denen eine Arbeit zu bieten. Aber was da eigentlich zwischenmenschlich wirklich sich abspielt oder wie sich das wirklich anfühlt, das war das, was mich interessiert hat in diesem Roman. Weil sehr vordergründig, Paulina wird ja vordergründig von dieser Familie so herzlich aufgenommen und eigentlich meinen sie ja alle gut mit ihr und keiner gibt ihr so richtig zu verstehen, du bist hier eine Sklavin oder so. Ja, das geschieht ja nicht. Und doch spürt die Paulina ganz deutlich, dass sie hier in einer dienenden Rolle ist, ein Nachgedanke ist dieser Familie. Das ist eigentlich da, wo die Probleme beginnen.
Es gibt ja noch eine andere Ebene. Klar, es gibt diese Agenturen. Es gibt ja auch Agenturen für, sage ich mal, Krankenschwestern. Und Paulina war ja Krankenschwester in ihrem angestammten Beruf in der Slowakei. Das Geld hat nicht gereicht. Und so hat sie sich dann entschieden, diesen Pflegejob in Oberösterreich anzunehmen. Das macht ja auch was sozusagen dort, wo sie weggeht. Also all die Krankenhäuser, da fehlt ja dann das Personal, oder?
Ganz richtig. Also das Gesundheitssystem in der Slowakei ist wirklich in einem ganz schlechten Zustand. Und es gibt zu wenig Personal und das ist auch dort nicht wirklich ein Thema. Also es ist eigentlich haarsträubend, egal wie man das dreht und wendet, es ist eine haarsträubende Situation. Die politische Situation in der Slowakei ist ohnehin also fatal wirklich im Moment und die Regierung hat eigentlich mehr mit sich selbst zu tun und mit innerparteiischen und innerkoalitionischen Streitigkeiten, als dass sie wirklich Gesundheitssysteme angeht, Schulsysteme angeht. Ja, und dann gehen die Leute woanders hin, um das Geld zu verdienen, das sie zum Leben brauchen.
Und umgekehrt gibt es ja dann auch ein Brain Drain wieder von woanders, also aus Bangladesch oder so. Weiter weg aus Asien kommen dann die Leute und füllen die Lücke auf, oder?
Ja, und so baut sich eine Hierarchie auf fast. So geht man von ganz oben quasi die Leute bis nach ganz unten durch. Also wem geht es noch schlechter, den holt man dann her. Und wem geht es dann noch schlechter, den holt man dann dorthin. Also anstatt, dass man wirklich innerhalb eines Landes die Probleme angeht. Aber es ist eben kein populäres Thema, Gesundheitspolitik, für das wird man nicht gewählt.
Okay, politische Situation Slowakei, sprechen wir gleich drüber. Ja. Du hast darüber auch geschrieben in Zeitungsartikeln. Wollen wir uns da vorne mal in ein Café setzen? Du kennst sicher Michal Chvoretzky, ne?
Ja, genau.
Der hat sich ja sehr aus dem Fenster gehängt, was das Politische angeht.
Gut, dass er das macht. Also jemand muss es machen. Es ist unglaublich wichtig und das kennen wir ja auch in der Slowakei, dass gerade die Leute aus der Kultur hier einstehen müssen. Da wiederholt sich die Geschichte. Das war ja alles schon mal. Und es waren immer eigentlich die Kulturschaffenden, die da am lautesten waren und die am aktivsten waren und deren Stimme da auch wirklich so ein bisschen die Grenzen überschritten hat. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, jetzt nicht leise zu sein.
Das klingt so hoffnungsvoll. Was können Kulturschaffende bewirken?
Naja, wenn man zum Beispiel von Michal Chvoretzky ausgeht, das ist ja kein Unbekannter. Also den kennt man auch hier, den kennt man auch in Deutschland. Der wurde viel interviewt, auch glaube ich in der Frankfurter Allgemeine Zeitung erschien da auch was. Der war im ORF einige Male in Diskussionsrunden. Also das ist jemand, den man gerne sprechen hören möchte. Und dann, genau. Ja, und dann ist es wichtig, dass der darauf aufmerksam macht, was hier vorgeht.
Wollen wir uns da hinten an den Tisch setzen?
Ja, du suchst du aus.
Slowakei, du hast es vorhin schon angedeutet, politisch gerade ausgesprochen schwierig. Hast du eine Erklärung dafür, warum die Slowaken immer wieder Fico wählen? In Ungarn ist das ja analog. Hat das vielleicht was damit zu tun? Also Orban ist ja zum Beispiel sehr drauf rumgeritten auf diesen, wir wollen nicht mehr Europäer zweiter Klasse sein. Jetzt sind wir die Avantgarde. Ist es das?
Das ist sicher mit ein Teil davon. Ich glaube, in der Slowakei hat es wirklich auch einen sehr speziellen Grund, warum Fico jetzt wieder gewählt wurde. Und der ist, dass nämlich die Regierung davor so ein Chaos gemacht hat. Und wenn es ein Riesenchaos gibt und dann kommt da einer und verspricht Ordnung, ja, das ist, ja. Und dann, glaube ich, kommt auch dazu, dass man Fico schon kannte und man sich dachte, okay, besser den Teufel, den man kennt, als den Teufel, den man nicht kennt. Dann hat man sich gedacht, die Politiker sind sowieso alle korrupt, da ist es egal, der eine korrupter als der andere. Also ich glaube, man fühlte sich auch so ein bisschen, dass eine schlechte Option noch immer die beste Option war, sowas. So kann ich es mir erklären. Und dann kommt natürlich schon auch dazu, dass diese Hinwendung zur Autokratie ja etwas ist, was die Menschen zwar, womit sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber es ist auch etwas, was sie kennen. Und im positiven wie auch im negativen Sinn. Also das Regime bis 1989 war zwar katastrophal, aber es gab den Menschen scheinbar auch eine gewisse Sicherheit. Man wusste zumindest, was man hatte. Und ich glaube, zu sowas sind die Menschen jetzt wieder zurückgekehrt. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass das wirklich ein globales Phänomen ist im Moment und die Slowakei da überhaupt kein Einzelfall. Also in Amerika ist man ja auch jetzt zu jemandem zurückgekehrt, von dem man eigentlich dachte, geheilt gewesen zu sein. In Österreich sind die Wahlen so ausgefallen, wie sie ausgefallen sind. In Deutschland zeichnet sich das ja auch so ein bisschen ab in Richtung rechts. Also ich glaube, wir sind in so einer globalen Bewegung, die sich abwendet gegen die Entwicklungen der Gesellschaft der letzten Jahre.
Kann es auch daran liegen, dass ja letztlich, Wir hatten eingangs darüber gesprochen, ja, dass die erste Welt sozusagen sich die zweite Welt als Dienstleister ranholt, dass jetzt in so einer Art Racheimpuls die Dienstleister aufbegehren gegen die da oben. Ist es auch sowas? Und das mit dem Liberalismus letztlich ja auch Neoliberalismus verbindet?
Das kann sein. Also ja, Stichwort Neoliberalismus absolut, weil das ist ja auch eine Abwendung von diesen gesellschaftlichen Entwicklungen wie Inklusion von Migration, Inklusion von LGBTQ und so weiter, die man ja versucht wirklich gezielt auszugrenzen. Also ich war gerade über die Feiertage in der Slowakei Riesenposter von der SNS, von der Slowakischen Nationalpartei, ganz schwarz, nur in weißen Buchstaben, überall in der Slowakei: Wir unterstützen keine LGBTQ-Projekte mehr. Das preisen sie an als ihren Verdienst. Das ist wirklich haarsträubend. Ich weiß nicht, ob das mit den Dienstleistern hier was zu tun hat. Vielleicht ja, vielleicht hast du recht. Aber ich glaube, es ist eher so auf die EU gerichtet. Ja, wir lassen uns doch von der EU nichts vorschreiben. Wir lassen uns von niemandem was vorschreiben. Zu einem gewissen Teil empfinde ich das so ein bisschen wie so ein Teenager, als wären jetzt Länder eben wie Ungarn oder die Slowakei so Teenager, sind ja relativ neue Länder in ihrer Autonomie. Und die in ihrer Entwicklung jetzt sagen, nein, wir lassen uns hier nichts vorschreiben, wir sind, wer wir sind. Dabei wissen sie vielleicht noch gar nicht so genau, wer sie sind.
Das würde den Nationalismus erklären, ne?
Genau, genau. Wobei, und ich sage es nochmal, der Nationalismus ist in Österreich gleich stark und Österreich ist ein älterer Staat als die Slowakei zum Beispiel. Also von der Autonomie her auf jeden Fall gute 40 Jahre älter.
Ja, aber auch ein Schrumpfstaat, der aus einer großen Monarchie hervorgegangen ist, die ja mal die halbe Welt beherrscht hat. Ich habe manchmal in Österreich so ein Gefühl, dass es hier so eine Art Phantomschmerz gibt.
Das kann sein, aber ich weiß nicht, ob es nicht schon zu lang her ist. Also ich weiß nicht, ob das die Menschen, die heute wählen, ob die das noch so empfinden. Ich glaube, es ist zu lang her, es sind über 100 Jahre. Ich glaube, da ist die Geschichte in der Slowakei, nämlich der Sozialismus und der eiserne Vorhang, das ist viel aktueller, weil daran können die Menschen sich noch ganz konkret erinnern.
Du bist ja in Žilina aufgewachsen und mit 9 Jahren nach Österreich gekommen. Wie war das damals?
Ja, das war ein großer Umzug, obwohl das ja eigentlich nur so 6 Fahrstunden sind. War es doch ein großer Umzug damals, 1990, einfach auch gleich nach dem Ende des Regimes. Und dann war es auch ein Umzug in eine andere Kultur, in eine neue Sprache und auch von der Stadt aufs Land. Das war vielleicht auch wirklich eines der schlimmsten Dinge, weil wir kamen vom Plattenbau, so wie es der Pauline auch ein bisschen geht, eben vom Plattenbau, wo man ständig Menschen um sich hat, in diese Einöde, wo man sich alles telefonisch ausmachen muss, überall mit dem Auto hinfahren muss, wo man einfach wirklich abgeschnitten ist von dem Leben, das man von zu Hause kennt. Also es war schon wirklich schwierig. Vor allem auch, weil ich habe meine Selbstständigkeit ein bisschen verloren. Nicht nur konnte ich mich gar nicht mehr ausdrücken, sondern ich konnte nirgendwo alleine hingehen. Ich musste immer meine Eltern fragen, dass sie mich fahren. Ich kam mit 9 Jahren plötzlich in eine Abhängigkeit, in der ich nie gewesen bin. Also das war alles schon schwierig. Also ich war die einzige Ausländerin an der Schule bis zu den Jugoslawienkriegen. Dann kamen 1, 2 Ex-Jugoslawen dazu. Ja, das war damals nicht so üblich in Oberösterreich wie heute, dass es Migranten gibt. Es gab einfach nur dieses sich schnell integrieren und möglichst schnell sich anpassen, nicht auffallen, so tun, als wäre nichts, Namen eindeutschen, unterm Radar fliegen. So.
Weil du den Namen ansprichst, du heißt ja eigentlich Susanna Gregorova. Bist du Susanna Gregorova oder Susanna Gregor oder irgendwas dazwischen?
Ja, ich bin mittlerweile Susanna Gregor, weil mein Vater den Namen gleich eingedeutscht hat mit der Ankunft. Ich war 15, als dieser Name dann auch wirklich eingedeutscht wurde, als wir die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Und da habe ich eigentlich schon 6 Jahre den Namen Susanne Gregor benutzt. Also habe ich gesagt, okay, ich benutze ihn weiterhin. Ich wusste gar nicht, wie ich mit 15 sagen soll, dass ich meinen Freunden sagen soll, dass ich eigentlich gar nicht bin, wer ich bin. So quasi, dass alle meine Zeugnisse auf den falschen Namen ausgestellt. Das war eine Katastrophe für mich. Da habe ich gesagt, nein, bitte alles nur so lassen, wie es ist. Und heute denke ich mir, ich hätte gern meinen alten Namen behalten. Also es war einfach eine Angst meiner Eltern, dass wir nicht irgendwie nicht aufgenommen werden, dass wir ausgestoßen werden, weil er auch mit meiner Mutter einen Pakt geschlossen hatte, dass wenn es uns nicht gut geht, dass wir zurückkommen. Und dann wollte er, dass es uns wirklich nicht irgendwie schlecht geht und hat so Vorkehrungen getroffen.
Weil du sagst, du hättest heute lieber deinen alten Namen wieder. Warum?
Ich glaube, ich mag den Grund nicht, aus dem er geändert wurde. Da ist so eine Angst, da ist so eine latente Angst zu sein, wer wir waren. Die Geschichte meines Namens ist eigentlich mit Angst behaftet. Und ich hätte gerne eigentlich gehabt, dass meine Eltern gesagt hätten, du bist, wer du bist. Wenn sich jemand lustig macht, dann sagst du ABC. Aber stattdessen wurde diese Vorkehrung getroffen, das eigentlich besagt, dass quasi, änder dich lieber so, dass du nicht angegriffen wirst, anstatt lernen mit dem Angriff umzugehen. Ich glaube, das ist es, was mich stört daran.
Ich habe ja nun Deutsch als Muttersprache und dennoch habe ich das Gefühl, so richtig ankommen kann selbst ich hier nicht. Ja. Kann man überhaupt sich integrieren in Österreich?
Naja, ich finde in Wien leicht. In Wien leicht, weil Wien eine sehr internationale Stadt ist und niemandem irgendwas Komisches auffällt. Und man kommt sich auch nicht komisch vor, finde ich, weil es gibt immer jemanden, der noch fremder ist als man selbst. In Restösterreich ist es anders. In Restösterreich, ich empfinde das Land seinen Traditionen sehr verhaftet. Und da hat man mehr zu tun, um sich anzupassen. Da hat man auch rein vom Dialekt her zum Beispiel, aber nicht nur. Da hat man wirklich mehr Arbeit, um sich zu integrieren, wenn überhaupt.
Reden wir mal über das Schreiben. Mich interessiert, wie du an solche Projekte rangehst. Hast du eine klare Idee? Und du hast vorhin gesagt, das Thema hat dich interessiert, auch aus persönlicher Betroffenheit. Und dann gärt das so in dir oder wie geht sowas los?
Es ist ganz unterschiedlich. Das ist jetzt mein 6. Buch und ich glaube, bei jedem Einzelnen war der Prozess ein völlig anderer. Es ist so wie die Geburtsgeschichte der Kinder, so quasi. Das eine ging ganz schnell, das andere war irgendwie eine Komplikation. Bei diesem Geburtsprozess oder zu diesem Buch war es sehr interessant, dass es sehr schnell ging. Also ich hatte die Idee, ich fing fast am gleichen Tag zu schreiben an, als ich die Idee hatte. Ich habe die Idee dem Verlag vorgelegt, der hat auch sofort Ja gesagt. Und der Roman ist eigentlich so aufs Papier geflossen, von der Struktur her, wie er dann auch am Ende war. Also natürlich wurde lektoriert, aber so minimal, dass es mir fast schon ein bisschen strange vorkam. Also diese Geschichte wollte wirklich auf die Welt, hatte ich das Gefühl. Und ich musste sie fast nur aufschreiben. Ich musste sie nicht konstruieren, ich musste nicht wahnsinnig viel drüber nachdenken. Manchmal muss man ganz genau hinhören auf die Geschichte, während sie sich ergibt. Was sind das für Menschen? Man muss wirklich, ja, ich empfinde das wie ein Zuhören oder ein Abtasten der Dinge. Und das war in diesem Buch gar nicht so wahnsinnig notwendig. Vielleicht, weil es mit dem Ende beginnt und man dadurch nur noch Lücken füllen muss. So hat sich's angefühlt. Es war ein wahnsinnig schneller Prozess und doch sehr rund. Also da hat nichts gefehlt. Es war nicht zu schnell. Es war nicht zu leicht. Das hat mich sehr überrascht.
Und hast du so eine Art Schreibroutine? Also Thomas Mann morgens von 8 bis 12 und dann gab es Mittagessen, Mittagsschlaf und dann...
Nein, ich habe keine Schreibroutine, ich habe ein Kind. Das sorgt dafür, dass ich keine Routine habe. Nein, also ich habe ein Kind, ich arbeite 2 Tage die Woche an der Universität. Das heißt, ich habe 3 Wochentage zum Schreiben und das funktioniert manchmal gut und manchmal nicht so gut. Manchmal füllen sich die 3 Tage mit anderen Terminen, manchmal ist das Kind krank. Also man kann das wirklich schlecht vor. Man kann sagen, boah, die nächsten zwei Wochen gebe ich total Gas und dann kriegt das Kind eine Lungenentzündung und alles verschiebt sich. Oder es kommt oft auch ein anderes, kommt eine Lesungsanfrage oder ein anderes Projekt, ein Essay, Anfrage, unterschiedliches. Also ich schreibe einfach, wann ich kann und wenn die Idee da ist. Es müssen sich, ja, die Ideen hat man eigentlich jederzeit. Ich schreibe, wann ich kann und wann sich die Zeit ergibt. Umgekehrt, manchmal denke ich mir, ich komme am Wochenende nicht zum Schreiben und dann ist meine Tochter bei einer Freundin das ganze Wochenende. Ergibt sich spontan, plötzlich habe ich Zeit zu schreiben. Also ich schreibe, wann ich kann. Ich finde es immer sehr interessant und amüsant, wenn die Menschen sagen, ich schreibe nur bei Sonnenaufgang oder ich schreibe nur in der Karibik, sagte ja mal jemand. Also da denke ich mir immer, ja, keine Care-Arbeit einfach. Also keine Kinder, keine Familie, die man versorgen muss. Das ist ein Luxus.
Und wie lange schreibst du dann so? So wie du eben Zeit hast? Oder gibt es so eine Grenze, wo du sagst, oh, danach macht es keinen Spaß mehr und dann bringt es auch nichts mehr?
Es ist schon zeitlich begrenzt, finde ich. Es gibt schon so Tage, wo ich wahnsinnig viel Zeit habe und auch viel Inspiration habe und das Schreiben auch so fließt, aber es ist eigentlich selten. Ich würde sagen, wirklich produktive Schreibstunden, wo es fließt, wo man was aufs Papier bringt, ich würde sagen, nach 4 Stunden ist man eigentlich ausgebrannt und muss sich anderen Dingen zuwenden. Ich würde sagen, 4 wirklich produktive Stunden sind so ein Limit.
Und wie lange hast du an diesem Roman geschrieben?
Ich glaube, tatsächlich nur 3 Monate. Das floss unglaublich schnell aufs Papier. Ich habe es dann, weiß nicht, 1-2 Monate weggelegt und dann vielleicht nochmal 2-3 Monate bearbeitet, also im Sinne von einem Lektorierprozess. Und das war's. Ging unglaublich schnell. Das war für mich wirklich auch eine Überraschung.
Also ich finde ihn sehr fein und fein ziseliert und ich finde besonders gut die Beziehungen zwischen den Personen dargestellt. Das ist sehr vielschichtig, es steckt eine Menge drin. Also mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Gibt es für dich so eine Art Vorbild literarisch, wo du sagen würdest, ja, könnte ich jeden Tag eine Kerze am Altar anzünden?
Oh, da gibt es so viele. Also wer mich eigentlich generell zum Schreiben gebracht hat, war Zeruya Shalev. Das ist eine israelische Schriftstellerin. Das war mir immer schon ein Vorbild. Und jedes Buch, das ich von ihr wieder lese, bringt mich wieder in diesen Zustand, dass ich schreiben will, schreiben muss, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine hohe Latte. Und ich finde generell israelische Autoren unglaublich tiefgründig. Also das ist, als wäre dort alles, es gibt unter dem Keller noch 15 Stockwerke, in denen man tiefer gehen kann. Also David Grossmann auch zum Beispiel. Und ansonsten finde ich auch Leila Slimani. Ich finde, wenn man einen Autor mag, dann hat man dieses Gefühl, die können gar nicht genug Bücher schreiben. Also ich warte im Moment sehr sehnsüchtig auf den 3. Teil der Trilogie von der Leila Slimani zum Beispiel.
Und was liegt gerade auf deinem Tisch?
Jetzt gerade liegt auf meinem Tisch das Lied des Propheten von Paul Lynch. Der hat den Booker-Preis bekommen 2023 und auch Orbit den Booker-Preis von 2024. Also der wurde gerade, glaube ich, vergeben. Und da geht es um diese Astronautengeschichte, finde ich auch unglaublich schön.
Ich würde auch eins empfehlen, und zwar Lucia. Das ist eine Empfehlung meiner Buchhändler von Daniel Stögerer. Lucia spielt in Wien und in der buckligen Welt, also Niederösterreich. Es geht um ein Mädchen, Lucia, das ist die Tochter eines Dienstmädchens. Dieses Dienstmädchen ist aber völlig überfordert mit der Care-Arbeit und deswegen gibt sie Lucia zu einer Engelmacherin. Also eine Engelmacherin, die illegal Abtreibungen vornimmt und die auch ihr einziges Zimmer untervermietet. Und jedenfalls, Lucia ist das Pflegekind von dieser Frau Tod, so heißt diese Pflegemutter. Und dort wächst sie die ersten Jahre ihres Lebens auf. Und interessant ist die Kulisse, wo das spielt. Also man kommt so rein in das Wien, das wirklich arme Wien, aber auch in das Wien der Auseinandersetzung zwischen links und rechts, Schutzbündler, gegen Heimwehr. Und sie fliegt dann irgendwann auf, diese Pflegemutter, weil sich das Kind verplappert. Dann wird sie angeschwärzt. Und dann kommt das Kind auf einen Bauernhof in der buckligen Welt. Ich mochte das. Das ist ein Debüt von dem Daniel Stögerer. Der ist selber Krankenpfleger. Und ich dachte mir, das könnte dir vielleicht gefallen.
Dankeschön. Danke, entschuldige, ich muss ganz kurz nur meine Tochter hat eine Frage, ich gebe zu. Mama, darf ich eine Serie beginnen? Okay, ich gebe zu, sie ist ab 16. Meine Tochter ist 11. Okay, ich gebe es, wenigstens gibt sie es zu. Ich habe auch geschaut, warum in der Beschreibung stand, einige Lichteffekte können Zuschauer beängstigen. Ist das süß. Oh, dann bitte. Oh, entschuldige, ich muss kurz antworten.
Und wie wirst du entscheiden? Darf sie?
Ja, sie darf.
Ich habe 3 Töchter.
Ja?
Und das ist sehr lustig. Wir haben uns seit am Wochenende unterhalten. Die Jüngste ist so die Kreative. Und sie hat in ihrem Handy allen so Spitznamen gegeben. Ne? Also ich bin zum Beispiel der Schöpfer. Also wenn ich anrufe, kommt auf ihrem Display der Schöpfer. Bei der ältesten Tochter bin ich die Büffellende. Büffellende ruft an. Okay, danke erstmal.
Der Schöpfer und die Büffellende. Stefan, das musst du jetzt mal erklären. Wieso nennt dich deine Tochter die Büffellende?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss ja auch noch mal fragen. Schöpfer ist klar. Also ich bin der Vater, das ist, glaube ich, amtlich.
Ja. Und du hast einen kreativen Beruf. Also du erschaffst ja auch etwas, ne? Im Radio, fürs Radio.
Ja, ja, irgendwie schon. Und naja, jedenfalls fand ich sehr lustig, dass sie mir da so Alias-Namen geben auf dem Handy. Also der Schöpfer ruft an, dann weißt du, das bin ich.
Echt lustig. Naja, und habt denn du und Susanne Gregor habt aber nicht direkt Spitznamen an euch vergeben, ja?
Nee, so weit sind wir noch nicht, aber wir können ganz gut miteinander.
Ja, merkt man.
Naja, ist ja auch klar, mit Migrationsbiografien, da kann ich auch was anfangen. Ungarn, Deutschland, bei ihr Slowakei, Österreich, das verbindet. Und diese halben Leben, die sind mir ja auch nicht fremd. Ich pendle ja auch seit 8 Jahren zwischen Wien und Berlin. Stichwort Bahnhof, so wie eben Slowaken und Ungarn und Tschechen und Polen und all die vielen anderen. Man ist immer nur mit einem Bein dort, wo man gerade ist und das kann einen zerreißen. Es bereichert aber auch, wenn man das Beste daraus macht und die Familie mitspielt. Also es kann Fluch und Segen zugleich sein.
Heißt das denn jetzt, dass halbe Leben auch vor allem für die Leute interessant ist, die eben genau solche halben Leben, solche Biografien hier und da führen?
Na, ich weiß nicht, ob die sich da wiederfinden. Wahrscheinlich ja. Aber ich glaube, das Buch ist vor allem etwas für Leser und Leserinnen im Westen Europas. Es ist ein Denkanstoß, mal darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, wenn Menschen aus dem Osten die eigenen Eltern pflegen. Und ich kenne da mittlerweile einige, die sich nur das leisten können. Wir werden alle älter. Das Thema Pflege rückt in den Vordergrund. Und diese Menschen, die fehlen dann sozusagen zu Hause. Die Krankenschwestern und Pfleger, sie wandern aus, Stichwort Brain Drain. Aber auch in ihren Heimatländern werden ja diese Leute eigentlich gebraucht. Das heißt, von woanders müssen auch dorthin entsprechende Arbeitskräfte hinkommen. Und wenn Rechtsextreme, ist ja gerade en vogue, egal wo, tönen Migranten raus, viel Spaß. Wer übernimmt dann eigentlich deren Jobs? Und halbe Leben ist ja natürlich auch ein feministischer Roman. Denn klar ist, wer macht die Care-Arbeit normalerweise?
Ja, Frauen.
Ja, genau, bingo. Also Susanne Gregor sagt, das Thema ist ein leises. All die Paulinas und Radex haben hier ihre Stimme gefunden und das ist auch gut so, finde ich.
Ein Buch, das wirklich gut in unsere Zeit passt. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen, hat mich jetzt wirklich neugierig gemacht. Susanne Gregor, Halbe Leben, ist bei Schollnai erschienen, hat 192 Seiten und kostet 23 Euro.
Uns gibt's bei Orte und Worte wie immer jeden Donnerstag frisch online in der ARD Audiothek.
Oder auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio im Internet und natürlich auch bei Apple Podcasts.
Das war's diesmal. Ich bin Stefan Oschardt.
Und ich bin Nadine Kreuzzahler. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.